SRF 1. Halb eins, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Chlorothalonil im Trinkwasser. In der Schweiz sollen laut Experten 1 Million Menschen davon betroffen sein. Wir klären mit unserer Wissenschaftsredaktion. Banken und Versicherungen sollen verpflichtet werden, Gelder so anzulegen, dass die Klimaziele eingehalten werden, fordert der WWF. Im Tagesgespräch um 1 reden wir über die heftigen Unwetter vom Wochenende in Graubünden, die früher viel größere Schäden angerichtet hätten. Wie sich die Behörden heute rüsten, weiß Urban Meissen, der Bündner Chefbeamte. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Das Pflanzenschutzmittel Chlorothalonil. Jahrzehntelang wurde es in der Landwirtschaft eingesetzt, um Pflanzen vor Pilzbefall zu schützen. Seit Anfang Jahr ist Chlorothalonil in der EU und in der Schweiz verboten, weil es als potenziell gesundheitsgefährdend gilt. Das ist insofern ein Problem, weil die Rückstände via Grundwasser in unser Trinkwasser gelangen und dort jahrelang bleiben. Vielerorts in der Schweiz sind die Grenzwerte im Grundwasser unterschiedlich stark überschritten worden. Eine erste Schätzung, wie viele Menschen davon betroffen sind, liegt den Experten vor. So sagte Martin Sage, Direktor des Schweizer Vereins des Gas- und Wasserfaches, gestern in der TV-Infosendung 10 vor 10.
In den letzten Wochen hat es eine Erhebung von gewissen Daten, die Kantone und Wasserversorger zusammengetragen haben. Und die werden jetzt ausgewertet. So aufgrund von einer ersten Schätzung gehen wir davon aus, dass etwa 1 Million Einwohner in der Schweiz betroffen sind von Überschreitungen.
Etwa 1 Million Menschen sollen also von den Grenzwertüberschreitungen betroffen sein. Diese Aussage nehmen wir auf mit Katharina Boxler von unserer Wissenschaftsredaktion. Das Bundesamt für Umwelt schreibt, in mehr als der Hälfte aller Kantone sei die Grundwasserqualität wegen dieses Pestizidrückstandes erheblich beeinträchtigt. Welche Kantone sind denn betroffen?
Ja, das sind vor allem Kantone in Gebieten, wo es viel Landwirtschaft hat. Und das heißt vor allem das Mittelland. Hier ist das Grundwasser großflächig verunreinigt und die Grenzwerte der Chlorothalonil-Abbauprodukte, die überschreiten hier bei über der Hälfte der Messstellen den Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter.
Was ist denn der Stand des aktuellen Wissens? Wie gefährlich ist Trinkwasser, wenn der Grenzwert für Chlorothalonil überschritten ist?
Ja, es gibt gewisse Abbauprodukte dieses Fungizides, bei denen der Verdacht besteht, dass sie krebserregend sein könnten. Das sieht auch die EFSA, die Behörde für Lebensmittelsicherheit der EU, so. Und die EU und die Schweiz, die haben die Verwendung dieses Fungizids, das seit den 1970er Jahren gegen Pilze auf Getreidefeldern, Gemüsekulturen und im Weinbau eingesetzt wird, dass das jetzt seit Anfang Jahr verboten und aus dem Verkehr gezogen ist.
Und was heißt das für uns alle, die wir täglich Wasser vom Hahn trinken?
Ja, 80% unseres Trinkwassers wird zwar aus Grundwasser bezogen, das heißt, viele Menschen sind potenziell betroffen von solchen chemischen Verunreinigungen, aber wie groß die Belastung ist und wie stark die mögliche Auswirkung auf die Gesundheit, das hängt eben unter anderem von der Konzentration der Stoffe im Trinkwasser ab und auch davon, wie lange, über wie viele Jahre verunreinigtes Wasser konsumiert wurde oder wird. Und es ist auch tatsächlich so, dass diese Abbauprodukte von Chlorothalonil sehr lange in der Umwelt verbleiben. Man geht von Jahren bis Jahrzehnten aus. Aber wie diese Faktoren zusammenwirken und wie sie sich auf unsere Gesundheit auswirken, ist immer noch Gegenstand von laufenden und wohl auch künftigen Studien. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, das betont aber, es bestehe keine unmittelbare Gefahr für Konsumentinnen und Konsumenten. Trotzdem aber bestehe man drauf und wolle das Ziel einhalten, eben den Grenzwert bei 0,1 Mikrogramm pro Liter zu halten.
Frage zum Schluss, wie geht es jetzt weiter? Was tun die Behörden?
Ja, ganz konkret versuchen betroffene Gemeinden und deren Wasserwerke kontaminiertes Wasser mit chlorothalonilfreiem Wasser zu mischen, zum Beispiel mit Wasser aus Seen oder in Zukunft wohl öfter auch mit Wasser aus sehr tiefen Karstgrundwasser, wo dies möglich ist. Herausfiltern ist auch eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die Abbauprodukte aus dem Trinkwasser herauszufiltern, ist aber nicht so einfach und die entsprechenden Anlagen sind auch sehr teuer. Und dann wird die Situation natürlich auch weiter beobachtet. beobachtet, es gibt im Moment noch keine landesweiten vollständigen Messreihen zu den verschiedenen Abbauprodukten. Das Bundesamt für Umwelt, BAFU, plant, im kommenden Jahr den ersten vollständigen Datensatz aller Messstellen in der Schweiz vorzulegen. Und das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen will in den kommenden Wochen eine Weisung an die Kantone abgeben, damit diese wissen, welche Massnahmen sie denn nun konkret ergreifen müssen.
Katharina Boxler, vielen Dank für Ihre Informationen und Einordnungen. Und jetzt zu den Nachrichten mit Anna-Lisa Achtermann. Und zur Frage, muss der Essenslieferdienst Uber Eats seinen Kurieren Sozialleistungen zahlen oder nicht?
Diese Frage sorgt in Genf seit Monaten für Streit. Nun gibt das US-Unternehmen nach. Es behandelt seine 500 Kuriere in Genf neu wie Angestellte und nicht mehr wie Selbstständige. Das heißt, sie bekommen nun Sozialleistungen. Die Kuriere werden von Uber Eats darüber informiert. Die Gewerkschaften sprechen von einem Etappensieg. Sie fordern nun, Uber müsse dies in der ganzen Schweiz so machen. Das Genfer Verwaltungsgericht hatte im Juni entschieden, dass das US-Unternehmen seine Kuriere anstellen müsse. Das Unternehmen will sich vor Bundesgericht dagegen wehren. Der öffentliche Verkehr braucht mehr finanzielle Unterstützung wegen der Corona-Krise. Das findet die Verkehrskommission des Ständerats. Sie will auch den Ortsverkehr mit Geld des Bundes unterstützen, also etwa Ortsbusse. Der Bund solle auch einen Teil der Ausfälle übernehmen, die im Ortsverkehr entstanden sind, fordert die Kommission. Der Bundesrat hingegen findet, dies sei Sache der Kantone und Gemeinden. Mieterinnen und Mieter in der Schweiz haben keinen Anspruch auf einen tieferen Mietzins. Der Referenzzinssatz für Wohnungsmieten bleibt unverändert bei 1,25%. Das teilt das Bundesamt für Wohnungswesen in Grenchen mit. Das heißt aber auch, Haus- und Wohnungsbesitzer können die Mieten auch nicht erhöhen, zumindest nicht gestützt auf diesen Referenzwert. Heute bestellt, heute geliefert, wenn nötig per Velo oder Elektroscooter. In diesem Bereich will sich die Schweizerische Post verbessern und hat dafür die Firma NoTime AG vollständig übernommen, wie sie mitteilt. Als Tochtergesellschaft der Post werde die NoTime AG für Essenslieferungen und sogenannte Same-Day-Deliveries zuständig sein, also für Lieferungen, die noch am selben Tag zugestellt werden sollen. Die Post war bereits seit 2,5 Jahren Mehrheitsaktionärin des Zürcher Startups. Forschende der ETH Zürich haben eine Sicherheitslücke bei Visa-Kreditkarten entdeckt. Damit könnten Betrügerinnen und Betrüger Beträge von Karten abbuchen, die eigentlich mit einem PIN-Code bestätigt werden müssten. Der PIN-Code sei bei diesen Karten quasi nutzlos, wird ein Informatiker in der ETH-Mitteilung zitiert. Andere Unternehmen wie Mastercard oder American Express sind nicht betroffen. Sie würden ein anderes Verfahren verwenden als Visa, so die ETH. Die ETH hat Visa auf die Sicherheitslücke hingewiesen. Nur etwas mehr als die Hälfte der Schweizer Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinker entsorgt die kleinen Alukapseln der Kaffeemaschinen korrekt. Wenn es nach Nespresso und der Migros-Tochter Delica geht, soll sich das ändern. Sie wollen die Konsumentinnen und Konsumenten dazu bringen, die Kaffeekapseln häufiger in die Läden zurückzubringen oder an Sammelstellen zu entsorgen. Dafür haben sie eine Branchenorganisation gegründet, der bald auch weitere Hersteller beitreten sollen. Ihr Ziel: bis in 5 Jahren soll die Recyclingquote bei 75% liegen. Im Februar lag sie noch bei 58%. Mitten in einer Krise feiert Libanon den 100. Jahrestag seiner Staatsgründung. An der Zeremonie in der Nähe der Hauptstadt Beirut war auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dabei. Er pflanzte einen Baum in einem Zedernwald. Danach besuchte Macron nochmal den Hafen von Beirut. Dort waren vor 4 Wochen rund 180 Menschen ums Leben gekommen bei einer verheerenden Explosion. Seither werden in dem Land Forderungen nach politischen Reformen laut. Auch Emmanuel Macron forderte Reformen. In Japan will der ehemalige Außenminister als Nachfolger von Regierungschef Shinzo Abe kandidieren. Fumio Kishida hat seine Kandidatur offiziell bekannt gegeben. Er tritt für die regierende Liberaldemokratische Partei an. Fachleute sagen, Fumio Kishida habe gute Chancen, Regierungschef zu werden. Japans Regierungschef Shinzo Abe hatte wegen gesundheitlicher Probleme seinen Rücktritt erklärt. Er bleibt aber im Amt, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin bestimmt ist. Das Wetter. Heute und morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab, da und dort regnet es. Im Süden ist es heute noch ziemlich sonnig. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 18, im Süden 24 Grad.
Die Natur- und Umweltschutzorganisation WWF fordert einen nachhaltigeren Finanzplatz. Zusammen mit der Beratungsfirma PwC hat der WWF heute einen Bericht zum Thema präsentiert. Demnach sollen die Banken und Versicherungen auf konkrete Klimaziele verpflichtet werden. Auch auf griffige Gesetze dazu solle man nicht verzichten, fordert der WWF. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann hat darüber mit dem Chef von WWF Schweiz, Thomas Wellacott, gesprochen.
Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass eine Bank ein neues Angebot lanciert im Bereich der Nachhaltigkeit. Das können Fonds sein, die in erneuerbare Energie wie Wind- und Solarstrom investieren, oder Fonds, die ausdrücklich auf Investitionen in klimaschädigende Firmen verzichten, etwa auf Aktien von Kohlebergbaufirmen oder anderen Klimasündern. Nachhaltige Finanz sei in Mode, sagt der Chef von WWF Schweiz, Thomas Wellacott.
Es wird viel gesprochen über nachhaltige Anlagen im Moment. Was wir fordern, ist, dass gehandelt wird, dass man gemeinsame Ziele setzt und dann eben auch hinschaut, dass wirklich diese Finanzflüsse sich verändern hin zu Nachhaltigkeit, und das nachweisbar.
Wohlklingende Absichtserklärungen würden nicht genügen, betont der Chef des Umweltverbands. Denn die Zeit dränge. Noch trügen die Banken und die Versicherungen mit ihren Investitionen in Aktien und andere Finanzanlagen zur Klimaerwärmung bei und auch zur Minderung der Artenvielfalt. Das müsse sich ändern, und zwar rasch. Die freiwilligen Schritte, die viele Finanzunternehmen bereits unternommen hätten, seien gut und wichtig, aber sie seien nicht genug. Konkret schlägt das neue Papier vom WWF und dem Beratungsunternehmen PwC unter anderem Folgendes vor. Das politische Bekenntnis der Schweiz zu den Pariser Klimazielen müsse umgemünzt werden in klare gesetzliche Vorgaben für die Banken und Versicherungen. Das heißt, Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 für alle Aktivitäten der Finanzhäuser als verbindliches Ziel. Die Banken müssten auch gegenüber der Kundschaft und der Öffentlichkeit die Fortschritte messbar nachweisen können, sagt WWF-Chef Wellacott weiter.
Im Moment ist es sehr schwierig für Kundinnen und Kunden, da Produkte und verschiedene Anbieter miteinander zu vergleichen.
Wellacotts Tipp an die Kundinnen und Kunden ist daher: Fragen Sie bei der Bank nach, ob ein sogenannt nachhaltiges Finanzprodukt tatsächlich so grün ist, wie der Anbieter es darstellt.
Schaut einem da der Berater nur seltsam an oder hat er da auch Zahlen, die er einem geben kann? Dann zum Beispiel, ist dieses Produkt irgendwie auch von Externen geprüft oder ist das einfach die Bank, die sagt, vertraut uns, das ist schon gut?
Die Kundschaft müsse also auch ihre Verantwortung übernehmen dafür, dass die Finanzanlagen ein wirksamer Hebel werden, um sich gegen den Klimawandel und den Verlust der Artenvielfalt zu stemmen. Überhaupt ist die Grundidee des WWF, dass alle am gleichen Strick ziehen. Will heißen, die Kundschaft müsse auf nachweislich nachhaltige Finanzanlagen pochen. Die Banken und Versicherungen müssten die Gelder effektiv in jene Firmen und Projekte stecken, die den Klimaschutz ernst nehmen. Und damit sind selbstverständlich auch all jene Firmen gefordert, die heute noch nicht klimafreundlich geschäften, sondern die Umwelt belasten, etwa in der Rohstoffproduktion.
Die Wirtschaft ist Teil des Problems, die Wirtschaft ist Teil der Lösung. Da geht es nicht darum, irgendjemanden zu verteufeln, sondern wie gesagt, zusammenzuarbeiten und pragmatisch vorwärts zu kommen.
Die entscheidende Frage dürfte sein, ob sich die Politik zu verbindlichen Vorgaben für einen nachhaltigen Finanzplatz durchringt. Bisher ist das nämlich noch nicht geschehen. Thomas Wellacott vom WWF.
Ich denke nicht, dass wir den Luxus der Zeit haben, dass wir nur auf Freiwilligkeit setzen können. Am Schluss, worum es geht, ist Wirkung. Es geht nicht um politische, wo man politisch steht, ob man jetzt lieber ein bisschen mehr Staat hat oder ein bisschen mehr Privatwirtschaft, sondern es geht darum, dass wir die optimale Wirkung brauchen. Darauf müssen wir hinzielen, jenseits von politischen Ideologien. Und da ist unsere Erfahrung einfach, dass wir am erfolgreichsten sind, wenn wir die ganze Klaviatur spielen und einen intelligenten Mix festlegen.
Ob die Politik ernst macht und demnächst Vorstöße ins Parlament kommen, damit die Forderungen des WWF praktisch umgesetzt werden, ist offen.
Jan Baumann. Und so geht's weiter bei uns. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA will dem US-Unternehmer Elon Musk im All die Stirn bieten. Sie startet heute einen Test mit Kleinsatelliten. Dann. Für die einen Lärm, für die anderen Wohlklingen. Am Beispiel der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul in Aarau lassen wir Sie hören, was die Restaurierung von Glockenbling bringt. Und ist das Hagelschlag auf einem Autodach? Was es mit diesem besonderen Lärm auf sich hat, klären wir in den Worten des Monats kurz vor eins. Manchmal sieht man sie am Nachthimmel, die Lichter einer ganzen Kette von Satelliten, die der umtriebige US-Unternehmer Elon Musk ins All geschossen hat. Sein Projekt Starlink soll schon bald den weltweiten Internetzugang unterstützen. Immer mehr Satelliten umkreisen die Erde. Vor allem ganze Schwärme von Kleinsatelliten sorgen für mehr Verkehr im Erdorbit und für mehr Weltraumschrott. Jetzt will auch die Europäische Weltraumagentur ESA einsteigen in den neuen Markt mit Kleinsatelliten, in dem bisher Privatfirmen den Ton angeben. Heute Nacht startet in Französisch-Guayana erstmals eine europäische Rakete mit mehreren Dutzend Kleinsatelliten an Bord. Wissenschaftsredaktorin Anita von Mond über Sinn und Zweck dieser Mission.
Gut 5'000 aktive und ausrangierte Satelliten kreisen um die Erde. Doch diese Zahl dürfte sich in den nächsten 10 Jahren vervielfachen, wegen des boomenden Markts für Kleinsatelliten. So etwa hat das US-Unternehmen Planet Labs jüngst mehrere hundert schuhschachtelgroße Erdbeobachtungssatelliten in den Orbit gebracht. Oder SpaceX von Elon Musk hat die ersten 600 von mehreren tausend geplanten, tischgroßen Internetsatelliten hochgeschossen. Europa will nun nachziehen, wie Daniel Neuenschwander erklärt, der Direktor für Raumtransporte bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA.
Wir planen 53 Satelliten zu starten mit einer Masse von ein paar wenigen Kilogramm bis 150 Kilogramm und wollen damit eigentlich ein neues Angebot auf den Markt bringen mit unseren europäischen Raketen, ein Standardservice.
Diesen Standardservice dürfte es erst in 4-5 Jahren geben. Doch heute Nacht ist der Auftakt dazu geplant. Ein Testflug mit 53 Kleinsatelliten von privaten Kunden und Hochschulen, die damit vor allem Erdbeobachtung betreiben wollen, etwa um das Klima besser zu verstehen und vorherzusagen. Der Test soll zeigen, dass der sogenannte Satellitendispenser funktioniert. Dieser sitzt zuoberst in der Rakete und kann mehrere Kleinsatelliten gleichzeitig ins All spedieren, jeweils in unterschiedlichen Höhen, so wie es die Kunden wünschen. Die ESA und das Startunternehmen Arianespace passen sich so an den neuen Satellitenmarkt an. Das Angebot sei vielfältiger geworden, die Satelliten kleiner und die Technologie billiger, so Daniel Neuenschwander. Er erläutert dies mit einem Vergleich aus dem Flugverkehr.
Wenn wir jetzt zum Beispiel von Zürich nach London nur noch Economy-Passagiere haben, dann macht es ja keinen Sinn, wenn eine Swiss nur Business-Sitze anbietet.
Immer mehr Economy-Flüge zeichnen sich ab für Satellitentransporte. Mehr günstige Flüge für Billigsatelliten, das heißt aber auch, die Gefahr für Weltraumschrott steigt. Experten rechnen damit, dass viele der neuen Kleinsatelliten am Lebensende weiter im Erdorbit kreisen, wo sie für immer mehr Kollisionen und Trümmerteile sorgen. Das Problem sei ernst zu nehmen, sagt Astronom Thomas Schildknecht von der Uni Bern. Und es könnte so weit führen,
dass in einigen Jahrzehnten Weltraumfahrt nicht mehr vernünftig zu betreiben ist.
Daniel Neuenschwander von der ESA betont allerdings,
dass wir an Konzepten arbeiten, dass wenn wir sagen, wir bringen einen Satelliten hoch, dass wir auch gleich einen alten Satelliten wieder runternehmen.
Die ESA entwickelt zurzeit auch einen Einfangroboter, der aktiv alte Satelliten zur Erdatmosphäre bringen wird, zum Verglühen. Das sei allerdings extrem teuer, so Thomas Schildknecht. International gesehen sei eine andere Maßnahme wichtiger.
Wir müssen Regeln haben, die die Betreiber vor dem Start schon dazu zwingen, dass sie eben ihre Satelliten nicht oben lassen. Das heißt, die müssen manövrierfähig sein beispielsweise oder schon von Anfang an in Umlaufbahnen gebracht werden, die so tief sind, dass sie nach ihrer aktiven Phase absinken und verglühen.
Noch ist der Leidensdruck in Sachen Weltraumschrott zu wenig groß, als dass sich alle Raumfahrtakteure weltweit auf verbindliche Entsorgungsregeln einigen können. Doch der Leidensdruck wird steigen.
Rendezvous 12.50 Uhr. Süßer die Glocken nie klingen, heißt es im bekannten deutschen Weihnachtslied. Und ganz verzückt, so die Aufforderung im Liedtext, solle man diesen Kirchenglocken zuhören. Das sehen manche Leute ganz anders. Für sie sind Kirchenglocken in erster Linie ein Ärgernis, schlicht Lärm. Vor allem, wenn sie auch nachts im Viertelstundentakt läuten. Um Konflikten aus dem Weg zu gehen, setzen die Glockenbauer und die Kirchen deshalb auf leisere Glocken, die besser klingen. Alex Moser hat sich das in der Aarauer Glockengießerei Rüetschi erklären lassen.
So tönt eine Glocke mit schlechtem Klang. Es klingt metallisch und unangenehm. Hier handelt es sich um die Glocken der Kirche Abt Wil, St. Gallen. Und so klingt dieses Glockenspiel, nachdem die Glockengießerei Rüetschi diese Glocken saniert hat. Seit über 600 Jahren produziert die Glockengießerei Rüetschi in Aarau Glocken. Seit bald 20 Jahren wird mit modernsten Methoden an einem möglichst guten Klang gefeilt, erklärt Geschäftsführer René Spielmann.
Unser Ziel ist es, die Belastung im Klöppelaufprall zu reduzieren. Und das führt dazu, dass wir die einerseits Belastung im Griff bekommen und auf der anderen Seite unerwünschte Frequenzanteile reduzieren können.
Denn das Klingenlassen einer Glocke ist ein hochkomplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Der Klöppel, die Anschlagsmechanik und das Gebäude, in dem die Glocke hängt, alles muss stimmen. Auch in Aarau wurden die unerwünschten Frequenzanteile, die als Lärm empfunden werden, reduziert. In Auftrag gegeben hat diese Glockensanierung Werner Ritter, der im Pastoralraum Aarau die Liegenschaften betreut. Der bessere Klang der Glocken der Stadtkirche Aarau wurde sofort bemerkt.
Die Rückmeldungen und die Erfahrungen der Bevölkerung oder des unmittelbaren Umfeldes, wie auch der Kirchengänger, sind sehr positiv. Wirklich haben wir in der Vergangenheit keine negativen Auswirkungen festgestellt.
Der neue, weiche Klang der Aarauer Kirchenglocken, die nun auch deutlich leiser klingen, steht sinnbildlich für einen pragmatischen Weg, den die Kirchen nun gehen. Rechtlich sind sie zwar auf der sicheren Seite, denn es gibt keine Lärmbelastungsgrenzwerte für Kirchenglocken, dennoch wollen sie mit ihrem Glockengeläut keine Konflikte schüren.
Die Kirche ist ein Teil der Gesellschaft, sie hat sich da einzuordnen, sie hat sich auch auf sie auszurichten und von daher sind wir natürlich froh, wenn wir nicht mehr so laut sind einerseits, andererseits aber auch, dass wir ungehindert unser Glockengeläut mit den verschiedenen Takten durchführen können, auch in Zukunft.
Dass Glockenklänge von vielen als störend wahrgenommen werden, könnte auch mit einem Trend des vergangenen Jahrhunderts zusammenhängen. René Spielmann von der einzigen Schweizer Kirchenglockengießerei Rüetschi hat nämlich beobachtet, dass sich seine Branche im vergangenen Jahrhundert weniger auf den Klang der Glocken, sondern vielmehr auf eine moderne Architektur und die Automatisierung der Glockentürme spezialisierte. Von Glockenlärm wie beispielsweise Flugzeug- oder Fahrzeuglärm möchte Spielmann trotzdem nicht sprechen.
Flugzeuglärm oder Straßenlärm, das ist ein Abfallprodukt einer mobilen Gesellschaft. Und das kann nicht das Gleiche sein, aber durch Architektur, durch vielleicht nicht optimierte Systeme kann es sein, dass halt dann der Glockenklang nicht optimal wird und das kann dann zu einem störenden Geräusch werden.
Ein Geräusch, das tagtäglich von vielen Tausenden gehört wird. Deswegen werden die Glocken heutzutage nach neuen Maßstäben saniert. So hoffen die Kirchen, dass es weniger Konflikte gibt mit Menschen, die mit dem Geläut nichts anfangen können.
Der Beitrag von Alex Moser. Die ersten 8 Monate von 2020 sind bereits Geschichte. Wir hören jetzt in den August zurück. Diese Töne habe ich für Sie zusammengestellt in den Worten des Monats. Und wieder ist es passiert. US-Polizisten, die ohne Not auf einen Schwarzen schießen. Dieses Mal im Bundesstaat Wisconsin. Und jetzt hat der Protest im Land auch die Sportwelt erreicht. Doc Rivers, Basketballcoach der Los Angeles Clippers, ist erschüttert.
All you hear is Donald Trump and all of them talking about fear. We're the ones getting killed.
Präsident Trump rede ständig von der Angst vor Gewalt. Es seien aber die Schwarzen, die getötet würden. Sie liebten die USA, aber die USA liebten sie nicht. Derweil haben Demokraten und Republikaner ihre virtuellen Parteitage abgehalten. Donald Trump und Joe Biden sind nun offiziell nominiert für die Präsidentschaftswahl im November. Biden verspricht, die Menschen besser zu machen und Licht ins Dunkel zu bringen.
I will draw on the best of us, not the worst. I'll be an ally of the light, not the darkness.
Trump seinerseits warnte vor einem sozialistischen Albtraum für die USA, der den amerikanischen Traum zerstören würde.
This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny.
Trump oder Biden, sie schreiben gerade Geschichte. Geschichte geschrieben hat auch Helmut Hubacher, der während Jahrzehnten die Sozialdemokratie in der Schweiz prägte. Im August ist seine Stimme verstummt, nach 94 Lebensjahren. Eine Stimme, mit der Militärkritiker Hubacher seine Meinung so kundtat, dass ihn jeder verstand. Beispielsweise bei einer völlig überteuerten Beschaffung von Schlafsäcken für die Armee.
Wenn die nicht einmal einen einfachen Schlafsack richtig einkaufen können, wie kaufen die den Flugzeug und Panzer ein?
In den Kanton Zürich. Der hat nämlich auch Maskenpflicht eingeführt in den Läden. Weil, so Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli.
Jetzt hat man gesehen, dass wir Richtung Risikogebiet gehen, Richtung Risikoland. Darum ist es angezeigt, dass wir jetzt Massnahmen ergreifen, dass die Fallzahlen können stabilisiert werden.
So tönt Einschüchterung made in Weißrussland. Mit Schlagstöcken hämmern Sicherheitskräfte auf ihre Schutzschilde. So wollen sie die Demonstranten verängstigen, die wegen der mutmaßlich gefälschten Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko auf die Straßen gehen. Lukaschenko kennt nur eine Strategie gegen die Opposition: verleumden, verhaften, verprügeln. Bei der weißrussischen Diaspora in der Schweiz dominiert deshalb diese Haltung.
Stolz für die weißrussische Bevölkerung, die stehen jetzt zusammen gegen diesen Diktator.
Wohin der weißrussische Weg führt, noch ist alles offen. So, genug der schweren Kost. Enden wir luftig und leicht mit diesem Rückblick auf den August.
Siehst du, dass der Donner ganz weit oben, ganz, ganz klein.
Vom bernischen Münchenbuchse aus hat er erst die Schweizer Musik geprägt, dann wurde er in Frankreich zum Star. Jetzt ist er 60 geworden. Stefan Eicher.
Jetzt habe ich gesagt, wie kann ich das umgehen, das 60 Jahre? Das ist doch ein bisschen dicker. Ich dachte, ich erfinde etwas ganz anderes. 40 Jahre Bühnenjubiläum. Aber wie ich ab 18, 19 von Musik leben, mehr oder weniger, finde ich, 40 Jahre, das geht doch mal gerade rein.
Zwei Fliegen auf einen Streich also. Punkt. Eins vor eins und gleich im ersten und vierten. Am Wochenende hat der Bund die höchste Unwettergefahrenstufe fürs Tessin und Teile Graubündens verhängt. Erstmals seit 14 Jahren. Gast im Tagesgespräch ist Urban Meissen, Leiter des Bündner Amts für Wald- und Naturgefahren. Urban Meissen weiß, was man in den vergangenen Jahren gelernt hat, um Schäden zu verhindern. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Anna-Lisa Achtermann.
Das Bundesamt für Gesundheit meldet 216 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden. Gestern waren es 163 neue Ansteckungen gewesen, am Sonntag 292. Das Bundesamt meldet zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Die Verkehrskommission des Ständerats findet, es brauche mehr finanzielle Unterstützung des öffentlichen Verkehrs wegen der Corona-Krise. Anders als der Bundesrat will sie, dass der Bund auch einen Teil der Ausfälle im Ortsverkehr übernehmen soll. Die Schweizerische Post hat die Firma NoTime AG übernommen. So will sie sich bei den Lieferungen verbessern, die noch am selben Tag zugestellt werden sollen. Auch soll die NoTime AG als Tochtergesellschaft der Post für Essenslieferungen zuständig sein.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.